Im alten, positiven Bild ist ein Vater gütig, fürsorglich und vorbildlich. Er beschützt die Seinen und führt sie. Er erzieht sie, fordert sie auch, stützt sie und immer mit reiner Absicht und zu guten Zielen. Der geistliche Vater macht dasselbe in Religion und Spiritualität. Er nährt, schützt und pflegt das spirituelle Leben seiner geistlichen Kinder. Was man sich heute unter einem geistigen Vater vorstellen kann und inwiefern man einen Nutzen im Wachstum, im Glauben erfahren wird, da wird uns Pfarrer Matthias Rey aus Mischteier ein Referat über die geistige Vaterschaft schenken. Und so begrüße ich Pfarrer Matthias Rey bei Radio Gloria ganz herzlich und ich wünsche auch den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Erbauung mit Pfarrer Matthias Rey und mit der geistigen Vaterschaft.
Grüß Gott miteinander. Die Vaterschaft, ich denke, da braucht es zuerst einige Vorbemerkungen. In unserer wirren Zeit, da wird ja von Gleichberechtigung gesprochen und eigentlich hat noch niemand wirklich wahrgenommen, dass das eigentlich ein völliger Unsinn ist, also Gleichberechtigung. Man kann nicht einfach gleichberechtigt sein, wenn man verschieden ist. Also es gibt Frauen, die haben ihre Rechte, sie sind je nachdem auch Mütter. Und dann gibt es Männer, die sind Väter. Und da gibt es auch andere Konsequenzen, andere Rechten, andere Pflichten. Also ein Vater kann ein Kind nicht stillen. Ein Vater kann nicht jene Zärtlichkeit haben zum Kind wie die Mutter. Die Mutter hat ja ganz eine andere Haut, einen anderen Körperbau. Also unsere Vorstellung von Gerechtigkeit ist eigentlich völlig verkommen. Also in der Gesellschaft, da versucht man einfach alle gleich zu behandeln. Alle gehen zum gleichen Jahr in die Pension, alle werden im gleichen Lebensjahr erwachsen, alle werden irgendwie gleich behandelt und das ist ja eigentlich nicht das Bild einer Familie, das ist vielleicht das Bild einer kommunistischen Gesellschaft, aber nicht das Bild einer Familie, wo jeder das bekommt, was er braucht und jeder das leisten soll, was er leisten kann. Also ganz einfach auf den Nenner gebracht, in einer Familie, da nimmt jeder, was er braucht und gibt jeder, was er kann. In einer anonymen Gesellschaft, da nimmt jeder, was er kann und gibt jeder nur das, was er muss. Und dann werden alle irgendwie über den gleichen Leisten gezogen. Ich möchte das anschaulich machen, wenn ich eine Einladung mache und ich habe an meinem Tisch einen 90-jährigen mageren Mann, ich habe einen 17-jährigen kräftigen Burschen und dann habe ich noch eine Frau, eine Mutter, so in den 40ern am Tisch, dann gebe ich doch nicht jedem einfach die gleiche Portion. Also die Mutter, die will vielleicht etwas anderes als der 17-Jährige. Dem 17-Jährigen muss ich sicher großzügig schöpfen, dass er wirklich genug hat. Und dem 90-Jährigen, dürren Mann, dem muss ich schauen, dass die Portion nicht zu groß ist, dass er sie essen mag. Also jedem das Seine, nicht jedem das Gleiche. Und so auch mit Mann und Frau. Früher hatten wir da so schöne Gesetze, also nur zum Beispiel, mögen Sie sich vielleicht erinnern an den Untergang der Titanic, das war ganz klar, dass die Frauen ein Vorrecht hatten, gerettet zu werden. In einer Familie kann man den Vater eher entbehren als die Mutter. Die Mutter ist sozusagen nicht ersetzbar, auch der Vater nicht, aber nicht in derselben Weise wie die Mutter. Oder dass eben eine Frau Rechte hat, zum Beispiel, dass sie Mutter sein darf und ihr Muttersein auch leben darf. Das ist ja auch in Vergessenheit geraten. Heute sind die Frauen genauso gestresst wie die Männer, weil sie eben Beruf und Familie füreinander durchbringen müssen. Ich erinnere mich an eine Frau mit zwei Kindern, die war sehr glücklich, die war einfach zu Hause. Ihr Mann war Lehrer, der hat also genug Geld nach Hause gebracht für die ganze Familie und die Frau hat für die Familie gesorgt und war glücklich. Und irgendwann, sie hat mir auch gesagt, das ist immer ein bisschen ein Problem, ja was, du bist Mutter nur für zwei Kinder und was machst du denn noch? Und irgendwann hat sie den Druck der Gesellschaft nachgegeben. Ich durfte sie dann wieder treffen nach einigen Jahren. Sie war Physiotherapeutin, natürlich ein gesuchter Beruf und war völlig gestresst und hat nicht mehr diese Zufriedenheit und Glücklichkeit ausgestrahlt, wie das vorher war. Also da müsste man schon ein bisschen hinschauen, wohin unsere Gesellschaft geht mit dieser Gleichberechtigung. Und jetzt kommt noch die ganze Verwirrung hinzu für die Bisexuellen und die Transsexuellen. Also man macht da völlige Ausnahmen, die es gibt, macht man dann zur Regel und versucht alles irgendwie über den gleichen Leisten zu ziehen und alles in Frage zu stellen. Das heißt eigentlich, dass die traditionelle Familie sozusagen zur Ausnahme wird. Das ist dieser traurige Hintergrund und den möchte ich eine Art wie unbeachtet lassen, weil unsere Gesellschaft, die hat einen Holzweg beschritten und zum Glück gibt es ja sogar einige Feministinnen, die sehen, dass eben die Frauen etwas anderes sind als die Männer und darum auch andere Bedürfnisse, andere Rechte haben. Also ich denke, die Gesellschaft findet dann schon wieder zurück, aber es gibt doch vielleicht ein, zwei Generationen, die da verdorben werden. Nun also, im geistlichen Leben, da ist ja alles irgendwie parallel. Also das heißt, was in der Natur geschieht, Vaterschaft, Mutterschaft, das gibt es auch im geistlichen Leben. Und wenn man jetzt auf die Vaterschaft etwas näher eingeht, der Vater ist der, der führt, der, der Mut macht, der, der zur Selbstständigkeit erzieht. Die Mutter ist ja eher die, die Geborgenheit spendet, die nährt, die sich kümmert um die Sorgen ihrer Kinder. Und der Vater ist der, der eben der Familie seinen Schutz gibt. Das ist natürlich immer die Gefahr des Missbrauchs. Der Missbrauch heißt, also der Vater ist der Stärkste in der Familie, der ist der, der das Geld nach Hause bringt und dann befiehlt er nach seinem Gutdünken. Ich denke, hier liegt auch der Ursprung jeglichen Aufstandes und jeglicher Rebellion, jeglichen Feminismus und der sogenannten Gleichberechtigung, weil viele Väter eben ihre Macht missbraucht haben. Also der Vater soll eben der sein, wie es in der Einleitung geheißen hat, der eben selbstlos für die Familie sorgt, sich um sie kümmert, sozusagen sich für die Familie opfert. Es gibt ja auch Tendenzen heute, gerade im Zusammenhang mit dem neuen Verhaltenskodex im Bistum Chur, da ist so eine Grundtendenz drin. Es wird gesagt, Priester haben Kinder missbraucht, also muss man schauen, dass das Priestertum im Sinne einer Vaterschaft sozusagen abgeschafft wird. Also dass der Priester nicht mehr die Autorität hat, also nicht mehr diese Macht, weil er sonst diese Macht missbrauchen könnte. Ja, mit denselben Begründung könnte man auch die Familien auflösen, denn die meisten Missbrauchsfälle, weitaus meisten, also wahrscheinlich etwa 35 Mal mehr geschehen Missbräuche innerhalb der Familie. Aber wenn wir die Familie auflösen, dann haben wir keine Vaterschaft mehr, dann haben wir keine Mutterschaft mehr, dann haben wir eine vaterlose, eine mutterlose Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne jegliche Orientierung, beziehungsweise mit einer Orientierung, die dann eben von einer Ideologie geleitet ist und nicht mehr wirklich vom Sinn der Familie. Deshalb entschuldigen Sie mich vielleicht auch, dass ich wirklich auf das traditionelle Familienbild zurückgreife. Es ist das, das uns in der Bibel vermittelt wird und wo ich immer wieder staune, warum stellt man das so in Frage? Also in der Tierwelt ist das ja ganz klar, der Elefantenbulle, der verteidigt die Herde und die Mütter schauen zu den Jungen. Und das ist auch bei den Kühen so und das ist auch bei den Löwen so. Ja, warum soll man jetzt da etwas umkehren wollen? Also das ist ein völliger Unsinn. Also man kann natürlich sagen, das war vielleicht zu anderen Zeiten anders, obwohl diese Forschungsergebnisse durchaus nicht ganz so feststehen, wie sie das vorgeben. Aber wenn wir die Dinge so nehmen, wie sie jetzt sind, dann haben wir dieses wunderbare Bild der gegenseitigen Ergänzung der Vaterschaft, der Mutterschaft. Und in der Kirche ist ja dann auch die Vaterschaft oftmals verbunden mit dem Priestertum. Also der Priester ist der, der führt, der leitet, der tadelt, ermahnt und so hat er diese Vaterfigur inne, kann nicht einfach ausgetauscht werden. Es ist auch nicht irgendwie Zufall, dass Jesus eben als Mann Mensch geworden ist. Das hat eine tiefe Symbolik. Maria, seine Mutter, da kann man so viel herausholen. Also anstatt zu fragen, warum sind nicht alle gleich, da könnte man sich fragen, warum ist das so und nicht anders? Ich möchte da eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief zitieren, wo der Apostel Paulus die Korinther ermahnt, er beklagt sich auch über sie, dass sie machen, was sie wollen, dass sie eigentlich wie ihn nicht akzeptieren als den Lehrer, als den Meister. Und dann sagt er, das ist geschrieben im 1. Korintherbrief Kapitel 4, Vers 15. Denn in Christus bin ich durch das Evangelium euer Vater geworden. Oder ein bisschen besser übersetzt müsste man sagen, in Christus habe ich euch gezeugt. Das ist eigentlich die genaue Übersetzung. Also gezeugt, das ist ja auch das Symbol der Vaterschaft, die Zeugung. Das heißt, er hat den Glauben verursacht und er hat den Glauben in diese Gemeinde hineingebracht. Und kurz nachdem er das sagt, kommt er eigentlich mit einer sehr, sehr kräftigen Zurechtweisung, dass er da sagt, soll ich da etwa jetzt mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und im Geist der Sanftmut? Also der Stock, auch ein Symbol des Vaters, der schlägt, der straft und der führt. Also da ist wirklich Vaterschaft kondensiert enthalten in diesem Korintherbrief, gerade um diese Stelle herum. Also er ist Vater, er hat Verantwortung, er nimmt diese Verantwortung wahr und er tadelt und führt. Er tadelt sogar so stark, dass er da jemanden ausschließt aus der Gemeinde. Also ein Mann, der offenbar ein Verhältnis hat mit der Frau seines Vaters und dann sagt er, den müsst ihr ausschließen und ich schließe ihn aus, auch aus der Ferne, im Namen Jesu unseres Herrn. Also es ist ganz kräftige Führung da drin. Jetzt gibt es natürlich auch jene Stelle von Jesus, der sagt, ihr sollt niemand auf Erden euren Vater nennen. Wir machen jetzt aber einen Moment Pause mit Musik und dann werde ich näher darauf eingehen, was das heißt, ihr sollt niemand auf Erden euren Vater nennen.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pfarrer Matthias Rey. Er spricht zur geistigen Vaterschaft. Nun wird er uns erklären, wieso wir nicht sagen sollten, dass wir auf der Erde einen Vater haben. Nun sind wir natürlich gespannt, was wir hier erfahren werden von Pfarrer Matthias Rey.
Es ist sehr speziell, diese Stelle. Und zwar finden wir das im Matthäusevangelium, Kapitel 23, Vers 8 bis 12. Ich lese das vor, Matthäus 23, 8 bis 12. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Sehr bemerkenswert ist, dass die Kirche ausgerechnet diesen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium vorlesen lässt am Festtag von Kirchenlehrern. Das war jetzt zum Beispiel der Fall am 15. Juli, am Fest des heiligen Bonaventura, den wir als Kirchenlehrer verehren. Und da wird vorgelesen: Ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen. Ja, die Bibel ist halt nicht einfach ein Buch, das man in jedem Fall wörtlich nehmen kann. Also, Sie kennen ja alle die Stelle, wo Jesus sagt: Wenn dich deine Hand verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Ja, niemand haut seine Hand ab. Das ist gar nicht so gemeint. Sonst wären alle Apostel wohl einhändig dann herumgelaufen, spätestens bei der Auferstehung Jesu. Ja, also, das ist nicht wörtlich gemeint, sondern sinngemäß. Und was heißt das sinngemäß? Das heißt eben, dass Jesus warnt vor dem Machtmissbrauch. Er will nicht, dass wir uns Vater nennen lassen im Sinne, dass ich sozusagen der Mächtige bin, der nach Gutdünken handeln und regieren kann, der die Familie nach seinem Gutdünken unterdrücken kann und so weiter. Das soll nicht geschehen. Also ihr sollt euch nicht Vater nennen lassen. Aber was er damit sagen will, ist: Es gibt nur einen Vater im Himmel. Das heißt, jede Vaterschaft hat ihren Ursprung im himmlischen Vater. Jede Lehrerschaft soll ihren Ursprung haben im himmlischen Lehrer. Also, dass wir schauen, dass wir als Menschen eben in der Welt versuchen, nach allen Kräften den Willen Gottes umzusetzen. Und so sollen wir Väter sein. Und dann hat es auch eine Berechtigung, dass sich jemand Vater nennen lässt, sei das jetzt in der Familie, der leibliche Vater, oder eben auch im geistlichen Stand, also der Pater. Übrigens in Müsteir, wo ich jetzt tätig bin, ist eine ganz sympathische Situation. In der romanischen Sprache, hier in diesem Jauer-Dialekt, es wurde die Pfarrei ja über Jahrhunderte immer durch Patres geführt. Also Kapuzinerpater haben die Pfarrei geführt, noch bis ums Jahr 2000 herum. Und so gibt es eigentlich für den Namen Pfarrer gibt es kein romanisches Wort in diesem Jauer-Dialekt. Also im Italienischen gibt es das Don für den Priester, im Oberländerromanisch das Sur, im Deutschen etwas unsympathisch wie viele Wörter im Deutschen der Pfarrer. Und dann eben hier ist es der Bader, der Vater der Pfarrei. Also das ist sehr interessant, weil eben Pater, Bader, das war immer deckungsgleich, war immer ein Pater, ein Kapuzinerpater, der die Pfarrei geleitet hat. Und somit hat sich das eigentlich als Wort installiert, auch für Pfarrer. Der Bader ist also nicht nur ein Pater, sondern eben auch der Pfarrer. Und so darf ich Vater sein für diese Gemeinde. Also ich bin nicht einfach irgendwie einer von vielen. Ich bin nicht gleich wie alle anderen. Natürlich, in gewissem Sinn schon. Ich bin ein Sünder wie alle anderen. Ich bin ein Mann wie alle anderen Männer und so weiter. Aber in meiner Aufgabe als Pfarrer, als Pater, habe ich eine andere Funktion als andere Menschen in der Pfarrei. Darum darf ich auch nicht heiraten, weil ich bin ganz da für die Pfarrei. Ich soll Pater sein. Also das heißt, der Priester soll sein einerseits Leiter einer Pfarrei oder auch einer Gemeinschaft oder eines Hauses oder eines Klosters. Er leitet es, er heiligt es mit den Sakramenten und er lehrt durch das Wort Gottes. Und immer hat diese Vaterschaft ihren Ursprung und ihren Halt im himmlischen Vater. Also der Priester, der die Pfarrei leitet, der leitet sie nicht einfach nach Willkür, wie es ihm passt, und schaut, dass er gut verdient und seine Freizeit pflegen kann und so weiter, sondern er führt, wie der himmlische Vater es von ihm erwartet. Natürlich bleibt er immer hinter diesem Anspruch zurück, das ist klar, wie wir alle Menschen in unseren Aufgaben. Aber das Bemühen soll da sein, die Pfarrei im Sinne Gottes zu führen. Das heißt also nicht einfach alles gehen zu lassen, nicht, dass alle alles machen können, wie sie es wollen, sondern die Führung, die hat ihren Rahmen, die hat ihr Fundament in den 10 Geboten, die hat ihr Fundament auch in der Kirche. Ich bin eingesetzt durch den Bischof, habe meine Aufträge in der Pfarrei und so soll ich als Diener der Pfarrei die Pfarrei führen. Und je mehr ich diese Vaterschaft für mich in Anspruch nehme, desto besser kann ich die Pfarrei führen. Also der Priester, der alles machen lässt, um eben im Geheimen Ansehen zu gewinnen, das ist ja immer der Hintergrund oder vielfach, dass man will Ansehen haben, man will von den Leuten beliebt sein und dann lässt man die Zügel los und lässt alles machen, predigt nur so, wie es den Leuten gefällt. Ja, das ist eigentlich eben nicht wirklich das die Vaterschaft, sondern das ist eigentlich ein Missbrauch der Vaterschaft, dass ich besorgt bin um mein eigenes Ansehen, um mein eigenes Wohlergehen. Wenn ich aber Vater bin, dann gibt es auch Momente, wo ich mich unbeliebt mache, weil ich sage, halt, hier sind Grenzen, die von Gott gesetzt sind. Also ich begründe dann das auch mit der Heiligen Schrift. Die Worte Jesu oder auch die Worte der Apostel Petrus, Paulus, Johannes, Jakobus, die wir aus der Heiligen Schrift lesen können, oder ich begründe es mit der Lehre der Kirche. Also der Vater ist nicht einfach der Kumpel seiner Kinder, sondern er ist der Vorsteher, der Führer, der auch schauen soll, dass er weiter sieht. Also ich bin angehalten, dass ich das Brevier bete, dass ich die Heilige Schrift studiere, dass ich einen weiteren Blick habe als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ein anderer hat eine andere Aufgabe. Ein Bauer, der hat den viel weiteren Blick für die Landwirtschaft, als ich das habe. Ein Arzt, der hat den viel weiteren Blick für die gesundheitlichen Probleme der Menschen. Also jeder in seiner Aufgabe und ich in der geistigen Vaterschaft. Und dann bin ich auch der die Pfarrei heiligt, und zwar auch wieder nicht nach Gutdünken, sondern durch die Sakramente, die eingesetzt sind durch Christus und seine Kirche. Also ich darf zum Beispiel nicht einfach die Generalabsolution geben und sagen, ich spreche euch los von all euren Sünden. Das geht nicht, weil ja nur Gott die Sünden vergibt. Und ich als Vater eigentlich nur das machen kann, wo ich auch überzeugt bin, dass Gott da mittut. Also somit muss ich die Regeln der Kirche einhalten, die wiederum väterlich mich führt, durch Papst, durch Bischof. Also das ist ganz, ganz wichtig. Diese Vaterschaft kommt ganz von oben, letztlich begründet im himmlischen Vater. Und somit bin ich Führer, ich heilige die Pfarrei und ich lehre. Und somit sind wir beim Wort Jesu, ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen. Das heißt, ich bin nicht Lehrer aus eigenen Stücken, aus eigenem Gutdünken, sondern ich bin Lehrer, weil ich mich mit der Lehre, mit Christus identifiziere. Und ich heilige, weil ich das tue, was die Kirche mir aufträgt. Und ich spende die Sakramente, so wie es die Kirche mir vorschreibt. Ich nehme da übrigens auch die Texte immer ganz, ganz genau. Also jede Sakramentspendung, das ist ein Ritus. Das ist nicht irgendwie etwas, was ich so aus Gutdünken irgendwie tue, sondern es ist ein Ritus, der ist mir vorgegeben. Und wenn ich den ausübe, dann heilige ich die Menschen. Und zwar eigentlich nicht ich, sondern durch mein Wirken werden sie geheiligt von Gott. Gott ist immer der Ursprung aller Vaterschaft, aller Heiligung, aller Lehrerschaft. Und so gesehen ist es auch richtig, dass wir uns auch in der Familie Vater nennen lassen. Aber immer wenn ich Vater genannt wird, dann soll ich mir bewusst sein, diese Vaterschaft ist nicht aus mir selber, sondern es ist ein Auftrag am Volk Gottes. Oder wenn ein Kind seinem Vater Papa sagt, dann soll er sich bewusst sein, er hat einen Auftrag an diesem Kind, einen ganz wichtigen Auftrag zu führen, zu leiten, zu tadeln, Grenzen zu setzen und so weiter. Also Vaterschaft ist etwas Heiliges. Und darum soll man sich nicht einfach Vater nennen lassen, sondern wenn man Vater genannt wird, sich bewusst sein, meine Vaterschaft hat ihren Ursprung, ihren Rückhalt im himmlischen Vater. Ja, und ich möchte dann noch in einem dritten Teil dann der Sendung darauf eingehen, über die geistliche Vaterschaft an einzelnen Menschen, also das ich als Priester eine Vaterschaft ausüben kann, wenn sich mir jemand anvertraut und bei mir eine persönliche Führung, eine geistliche Leitung sucht.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pfarrer Matthias Rey. Das Thema ist die geistige Vaterschaft. Und wir freuen uns nun auf die Schlussgedanken von Pfarrer Matthias Rey.
Es gibt in der Kirche die Tradition des Beichtvaters. Und ich denke, das ist eine wichtige Tradition. Und ich möchte jedem, der ein ernsthaftes geistliches Leben führt, dringend empfehlen, dass sie einen Beichtvater haben. Ich habe in meinem Leben verschiedene Beichtväter gehabt und das war immer so, dass ich wieder einen verloren habe, wo ich wirklich dachte, das ist er jetzt, das ist der, der mir Halt gibt, der mir Orientierung gibt. Ja, da hatte ich einen Beichtvater in Rom und als ich dann wieder in die Schweiz zurückkam, dann habe ich bald gemerkt, dass das ist nicht praktikabel. Also ich kann nicht so oft nach Rom gehen, um ihn so oft zu treffen, dass er dann wirklich sozusagen mein Vater sein kann im Glaube. Ja, und dann habe ich um einen Beichtvater gebetet. Und sehr interessant, sehr bald habe ich dann wieder einen gefunden. Der ist jetzt inzwischen gestorben, jetzt habe ich wieder gebetet und auch wieder einen gefunden. Ich denke, wenn Sie einen Beichtvater möchten, dann beten Sie darum. Und da bin ich überzeugt, das ist eine Art von Gebet, die in der Regel erhört wird. Es geht um ein geistliches Anliegen und es wird nicht lange gehen. Da werden Sie erkennen, wer Ihr Beichtvater sein soll. Man ist ja mit dem Beichtvater nicht verheiratet, also das heißt, ich kann das auch ausprobieren, wenn ich denke, dieser Priester könnte etwas sein, um mich zu führen. Und da kann ich ja einige Male bei ihm beichten, schauen, wie das so funktioniert miteinander. Und dann kann ich mich dann tiefer darauf einlassen. Meistens stimmt etwas nicht mit dem geistlichen Leben, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich finde keinen Beichtvater. Also das kann sein für eine gewisse Zeit, aber wenn jemand wirklich niemanden findet, dann muss er vielleicht doch einmal darüber nachdenken, ob er wirklich auf der kirchlichen Linie ist oder ob er vielleicht irgendwelchen Privatoffenbarungen nachhängt oder irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängt und dann immer wieder anstößt, wenn dann ein Priester väterlich ihn versucht zurechtzuweisen. Also es gibt ja diese Freiheit der Wahl des Beichtvaters, das ist etwas ganz Wichtiges, aber eben, dass man jemanden hat, von dem ich mich führen lasse. Es gibt durchaus Fragen im geistlichen Leben, die vom einen Priester so, vom anderen etwas anders beantwortet werden. Ich denke da auch gerade an die Frage der Berufung. Soll ich heiraten? Wen soll ich heiraten? Soll ich in ein Kloster eintreten? In welches Kloster? Soll ich Weltpriester werden? All diese Fragen, da gibt es ja nicht einfach eine Antwort richtig oder falsch. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich einen anderen Beichtvater gehabt hätte, dass ich vielleicht dann nicht Priester geworden wäre. Durchaus denkbar. Das sind die Wege Gottes, die geheimnisvoll sind. Aber dass ich jemanden habe, wo, wenn ich eine Frage habe, dann dort eine gültige Antwort bekomme und mich auch seiner Führung anvertrauen kann. Das ist eine Sache, die gerade in der Gegenwart so sehr in Gefahr steht, eine wichtige Sache. Also der Mensch braucht Führung. Der Mensch braucht einen Vater, auch einen geistlichen Vater, so wie er auch eine Mutter braucht. Eine Mutter, ein Ort der Geborgenheit, ein Ort, wo er sich ausruhen kann. Das wäre dann wieder ein eigenes Thema, diese geistliche Mutterschaft. Das gibt es ja auch. Aber eben der geistliche Vater, der führt, der tadelt, der ermahnt und der beantwortet auch die Fragen in einer gültigen Art und Weise. Im neuen Verhaltenskodex des Bistums Chur heißt es, ich solle meine Stimme niemals mit der Stimme Gottes verwechseln. Das kann man so nicht sagen. Also nur schon, wenn Jesus sagt, wer euch hört, hört mich. Ja, ich muss ja bemüht sein, dass eben meine Stimme die Stimme Gottes widerspiegelt. Natürlich ist es nicht die Stimme Gottes im Sinn, dass dann jeder mit einem Mikrofon an meinem Mund hängen kann und dann hat er eine gültige und endgültige göttliche Offenbarung. Aber ich soll mich bemühen, durch Gebet, durch Vereinigung mit Christus, dass ich Zeit mit ihm verbringe, dass eben meine Stimme Stimme Gottes ist. Also dass ich nicht irgendetwas lehre, irgendetwas rate oder sage, sondern dass ich mich echt bemühe, das zu sagen, was auch Gott sagen würde. Eben wie Jesus das sagt, wer euch hört, hört mich. Oder in der Sakramentenspendung, da sage ich ja bei der Lossprechung zum Beispiel, ich spreche dich los, also nicht Jesus spricht dich los, sondern ich. Das heißt, ich bin Stellvertreter Christi und rede an seiner Stelle. Das heißt, meine Stimme ist die Stimme Gottes, die eben die Lossprechung bewirkt. Natürlich nicht ich befreie von den Sünden, sondern nur Gott kann das. Aber wenn ich sage, ich spreche dich los von deinen Sünden, dann sage ich das im Auftrag Jesu, der seinen Jüngern gesagt hat, wenn ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Oder bei der Wandlung, da sage ich ja auch, das ist mein Leib. Ja, es ist ja nicht mein Leib in dem Sinn von meinem Fleisch und Blut. Aber ich stehe auch da als Priester, führe einen Ritus aus, das heißt, ich mache das, was Jesus beim letzten Abendmahl gemacht hat und sage dann, das ist mein Leib. Und in diesem Moment ist meine Stimme die Stimme Christi, die das Brot in seinen Leib verwandelt. Und somit ist eigentlich das, was in der Sakramentenspendung geschieht, soll auch eine Fortsetzung finden im Alltag des priesterlichen Lebens und eben auch in der Führung von einzelnen Menschen, die sich mir anvertrauen. Natürlich ist da Klugheit gefragt, also ich darf mich ja dann nicht einfach als Guru aufspielen, sondern ich soll ja wirklich hinschauen, wo sind die Bedürfnisse meiner anvertrauten Menschen, auf welchem Weg sind sie? Oftmals sage ich auch, ja, da musst du selber entscheiden. Also da, je nachdem gibt es gewisse Dinge, wo ich nicht irgendwie sagen, mach jetzt das und das ist richtig, sondern es gibt Dinge, wo ich sage, ja, du musst ins Gebet gehen und schauen, ob du da eine Antwort findest. Also in dem Sinn zeigen, wie der Weg geht, wie man den Weg gehen soll. Das hat auch zu tun mit Vaterschaft, also das nicht nur führen im Sinn an die Hand nehmen und den Weg führen, sondern auch das Gehen lassen. Das ist ja auch eine ganz wichtige väterliche Aufgabe, die Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, wenn es gewisse Priester gibt, die da vielleicht etwas rüppelhaft sind oder Fehler gemacht haben, dass man sagt, ja, jetzt müssen wir diese geistliche Führung abschaffen, damit es keine Missbräuche gibt. Das ist natürlich völlig der falsche Weg, sondern da muss man schauen und korrigieren auch. Das ist auch eine Aufgabe des Bischofs mit seinen Mitarbeitern, dass man sich gegenseitig korrigiert, auch dort soll getadelt und geführt werden, ist auch Aufgabe des Papstes gegenüber vor allem den Bischöfen. Also da ist eine Vaterschaft, die wirklich immer dann zurückkehrt zur eigentlichen Vaterschaft des einen Vaters im Himmel. Und so möchte ich Ihnen also nochmals sehr empfehlen, wenn Sie noch keinen Beichtvater haben, suchen Sie einen. Das verbietet Ihnen nicht, dass Sie auch bei anderen Priestern beichten können. Also ich persönlich, ich beichte jede Woche oder sogar häufiger. Ja, da kann ich hier nicht immer zu meinem Beichtvater reisen. Aber wenn ich ganz wesentliche Fragen habe, dann gehe ich zum Beichtvater. Oder wenn mir, das ist auch schon vorgekommen, wenn mir ein Priester in einer Beichte eine Empfehlung gibt, wo ich denke, ah, da stimmt etwas nicht, das kann ich so nicht befolgen, dann habe ich auch schon gesagt, diesem Priester, und das darf man, habe gesagt, ja, ich nehme das mal zur Kenntnis, aber ich möchte diese Sache mit meinem Beichtvater wirklich zu Ende besprechen. Also Priester sind nicht einfach unfehlbar. Und im Extremfall kann man auch einen Beichtvater wechseln. Das ist nicht absolut verboten. Aber man soll das wirklich nicht leichtfertig tun. Und in der Regel ist es doch so, dass der Beichtvater eine Führung gibt, wo man, wenn man zurückschaut im Leben, dann sieht, aha, das war's. Also mein Beichtvater, der verstorben ist, hat mich geführt, der jetzige führt mich wieder anders und ich sehe, wie in anderen Lebensphasen sind wieder andere Dinge wichtig und dann bekommt man vielleicht wieder eine neue Führung durch irgendwelche Umstände. Also diese Empfehlung, einen Beichtvater zu haben, ist auch eine dringende Empfehlung in dieser wirren Zeit, in der wir leben, wo einer sagt so, der andere sagt anders und dann haben wir eine Fülle von Privatoffenbarungen, die nicht alle einfach so hingenommen werden dürfen. Und das ist ganz wichtig, das ist ja auch eine Aufgabe des Priesters, auf die Linie der Kirche zu führen, also zu korrigieren, zu sagen, da musst du aufpassen, da ist irgendeine Übertreibung drin oder das kann nicht von Gott kommen, wenn das so und so gesagt wird. Also zum Beispiel überall, wo irgendwelche Jahreszahlen oder die genaue Voraussage von irgendwelchen Ereignissen drin ist, da muss man sehr, sehr gut aufpassen, ob das wirklich vom Himmel kommt oder nicht irgend aus einem menschlichen Sinn oder sogar von unten. Und da ist es eben so, dass eben gerade ein guter Beichtvater auch eine gute Führung geben kann. Beten Sie darum. Also den Beichtvater soll man nicht einfach so nach Gutdünken wählen, sondern wirklich darum beten. Und ich bin überzeugt, Gott wird Sie führen und wird Ihnen jenen Beichtvater geben, den Sie brauchen für Ihr geistliches Leben. So möchte ich Ihnen noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Ich segne euch, der allmächtige Gott, der führe und leite euch in euren Gedanken, Gebeten, Worten, Werken, in all euren Entscheidungen und er bewahre euch vor den Anfechtungen des Bösen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Rey, für dieses Referat über die geistige Vaterschaft. Und Radio Gloria wünscht einfach auch reichen Gottessegen und mögen Sie immer wieder die geistige Vaterschaft erleben und erfahren dürfen, damit Sie immer näher zu Gott gelangen. Alles Gute nach Mischteier und nochmals ein großes Deo Gratias für dieses schöne Referat. Pfarrer Matthias Rey. Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey. Das Thema war die geistige Vaterschaft. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dank diesem schönen Referat auch einen geistlichen Gewinn erfahren durften und dass Sie in Ihrem Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung, im Gebet wachsen dürfen. Alles Gute, reichen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.